willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch, euer Podcast hier auf hardwarewartung.com. Meine Freude ist sehr groß, denn ich bin nicht mehr alleine. Yusuf ist nach einer gefühlten Ewigkeit wieder hier und deshalb erstmal hallo, willkommen zurück, Yusuf.
Hallo Christian, vielen Dank. Ja, ich freue mich auch, endlich wieder da zu sein.
Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön und ich fand auch diese letzten Wochen, in denen ich ja so ein bisschen immer den mehr so einen News-Überblick gebracht habe, die fand ich jetzt nicht so prickelnd wie den Austausch mit dir und diese Gespräche, die sich daraus immer entsponnen haben. Und ja, das ist wunderbar, dass wir heute wieder hier uns gemeinsam Gedanken machen können und wir haben auch wieder einige Themen gesammelt hier für euch und auch einiges Neues wieder in der Entwicklung von KI-Technologie natürlich dabei. Fangen wir gleich mal an mit einer Meldung, die du gefunden hast. Und zwar erreichen KI-Systeme jetzt menschliches Expertenniveau in Mathematik. Also da gab es wohl es gibt ja diese internationale mathematische Olympiade. Und da haben verschiedene Tools, wenn ich das richtig sehe, eben ein Niveau erreicht, was eben auch für diesen Wettbewerb ausreicht, oder? Gib uns da mal ein paar Infos dazu.
Ja, also bis jetzt war es ja immer so, die KI wurde ja immer so verglichen mit so, ja, Volksschule, dann Gymnasium-Level, also Highschool-Level und dann halt auch bis zum akademischen Level. Und mittlerweile sind wir halt schon in den Bereichen von der Internationalen Mathematik-Olympiade. Und die Nachricht, also viele werden jetzt denken, ist ja schon ein alter Hut, das haben wir ja schon öfter gehört, dass die so gut sind und mit den richtigen Tools und so, dann ist es ja keine Hexerei. Aber dieses Mal haben diese Modelle teilgenommen ohne Tools, ohne Rechner, ohne Internetzugang. Das heißt, die sind rein mit einem reinen Reasoning Model rein und haben von diesen, ich glaube, sechs Aufgaben fünf gelöst und das auf Gold-Niveau. Das heißt, wirklich auf höchsten Level. Und es gab zwei Modelle, die das geschafft haben. Das war einmal OpenAI und einmal Gemini. Wobei bei OpenAI, da gab es dann noch irgendwie so eine kleine Side-Story, OpenAI wollte gleich mal super Propaganda machen und hat das schon verkündet, obwohl das Komitee, also das IMO-Komitee, also von der International Math Olympiade, gesagt hat, sie sollen bitte nicht die Ergebnisse publizieren, bevor nicht die menschlichen Kandidaten das auch erfahren haben oder bis es halt auch geprüft wurde vom Komitee. Ja, und OpenAI ist gleich vorgeprescht und sagt, ja, wir sind auf Goldniveau und war noch nicht einmal bestätigt eigentlich. Hingegen Google Gemini, also DeepMind, hat gewartet und hat das dann auch offiziell abgewartet und die haben es ebenfalls geschafft. Die sind beide auf Goldniveau. Und das Besondere an dem Ganzen, wie gesagt, ist, dass sie das ganz ohne Tools geschafft haben. Das heißt, diese Modelle haben 4 Stunden am Stück gerechnet. Die Olympiade ist so aufgebaut, es gibt 6 Fragen und man hat 4 Stunden Zeit und innerhalb dieser 4 Stunden muss man dann quasi herleiten, wie diese Rechnungen passieren und halt genau berechnen. Und du darfst nicht irgendwelche Hilfsmittel nehmen, sondern es muss quasi alles aus deinem Kopf entstehen. Und auch das haben eben diese zwei Modelle geschafft. Viele werden sich jetzt denken, oh cool, wann kann ich die nutzen? Gar nicht, weil die zwei Modelle sind speziell trainierte Modelle, wahrscheinlich die nächste Generation, also nicht das, was jetzt mit GPT-5 rauskommt, auch nicht Gemini 2.5 Pro, also nicht die 2.5 Pro Version, die wir jetzt kennen, sondern es ist halt ein Modell, das wahrscheinlich der nächsten Generation entspricht. Das heißt, wir werden es wahrscheinlich in den nächsten 6 Monaten, vielleicht einem Jahr sehen. Und das ist, also das Besondere an dem Ganzen ist, dass keiner gedacht hätte, dass das je möglich ist. Weil das ja eigentlich, also diese Modelle sind ja Transformer-Modelle, und ohne die Tool-Usage hätte man nicht vorhersehen können oder konnte man sich vor einem Jahr auch noch nicht vorstellen, dass sie in der Lage sind, eben diese logischen Schritte nachzuvollziehen, ohne quasi ein Grundverständnis der Welt zu haben. Aber offensichtlich ist das möglich. Und diese Olympiade hat das jetzt bewiesen. Und da kommen wir dann auch wieder in die nächsten utopischen Vorstellungen, dass diese Modelle in der Lage sein werden, uns auch in der Materialentwicklung und in den vielleicht in komplexen juristischen Themen oder in der Medizin und in der Physik, theoretische Physik, zu helfen. Weil es gibt ja immer diesen Kampf zwischen LLMs und World Models. Und bis jetzt herrscht irgendwie die Stimmung oder die Meinung, dass World Models in der Lage sind, eben von allgemeinen Erkenntnissen herleiten, also und das auf anderen Bereichen umsetzen können. Was bei autoregressiven Modellen, wie eben klassischen Transformer-Modellen, wo einfach nur Token für Token predicted wird, in einem Kontext und in einem Transformer-Modell sozusagen, dass die zwar vorhersagen können, wie zum Beispiel Physik funktioniert. Also beispielsweise, du hast ein das VO3-Model, zum Beispiel dieses Videomodell, da zeigen sie ja physikalische Vorgänge, wenn etwas irgendwo tapst oder irgendwo dagegen knallt oder runterfällt. Das heißt, das funktioniert ja schon. Aber das heißt nicht, dass VO3 weiß, wie Physik funktioniert. Das heißt, wenn du ihn jetzt fragen würdest, wie funktioniert Gravitation, könnte er das nicht beantworten und er könnte das auch nicht auf ein anderes Modell oder eine allgemeine Herleitung hinbekommen. Hingegen bei World Models, die werden halt so trainiert, dass sie eben die Welt verstehen und die Grundlagen der Physik und die Grundlagen der Mathematik kennen. Und deswegen ist diese Errungenschaft jetzt so ein bisschen ein, okay, was ist das jetzt eigentlich gewesen? Ja, weil grundsätzlich dürften die Transformer-Modelle in diesen Olympiaden nicht so gut abschneiden, weil sie ja allgemein hergeleitete Modelle nutzen müssen, also mathematische Modelle nutzen müssen, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, die Überlegung könnte sein, dass es hier schon eben in der nächsten Generation eben Mischmodelle gibt, eben Transformer-Modelle, also LLMs und World Models, oder dass man vielleicht schon einen Weg gefunden hat, das in irgendeiner Art und Weise zu verbinden. Also das ist alles sehr spannend. Es ist zwar jetzt nur eine oberflächliche Meldung und viele denken sich, ja, die werden halt immer besser und irgendwann PhD-Level, aber technisch gesehen ist das schon sehr beeindruckend und kann wirklich, also weiß nicht, was das jetzt für Implikationen hat, aber ich habe auch schon die ersten Diskussionen wieder gesehen über eben, der Jan LeCun hat mal wieder gestänkert, dass eben World Models, wenn du irgendwie AGI erreichen willst, dann kannst du nur auf World Models setzen und die Transformer oder die autoregressiven Modelle wie die LLMs, die werden das nie erreichen. Ja.
Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, ja, ob das jetzt irgendwie schon wieder ein kleiner Schritt in Richtung AGI bedeutet oder ob das jetzt eben so eine fachliche abgegrenzte Domäne ist, mehr oder weniger, dass das eigentlich mit AGI wenig zu tun hat.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist genau das, was alle irgendwie rumtreibt oder zumindest die tiefer drinnen sind, weil ich glaube, den meisten ist diese Message vorbeigegangen oder war das jetzt okay, oh cool, ja, die können jetzt in der Olympiade Gold gewinnen, aber technisch gesehen ist es, könnte man jetzt entweder sagen, okay, die haben halt ein Modell trainiert, das halt sehr stark mathematisch auf die Lösung von mathematischen Aufgaben gelöst ist, so ein Experts-Model, ja. Das könnte natürlich sein, dass sie das verwendet haben. Was ein bisschen dagegen spricht, ist, dass die das 4 Stunden durchhalten. Ja, also das, weil wenn die so ein Modell bauen, das halt 4 Stunden an einem Stück arbeiten kann, dann müsste das eigentlich schon ein Modell sein, das eben ähnliche Dimensionen, Größen hat wie eben die aktuellen Gemini 2.5 Pro oder OpenAI O3. Deswegen kann man das jetzt nicht sagen. Oder AGI ist irgendwie schon in der Schublade und keiner will es publizieren, ja, weil sie halt Angst haben oder keine Ahnung.
Genau, das ist ja deine These. Deine These ist ja irgendwie, wenn AGI kommt, kriegen wir es nicht mit. Ne? Das hast du ja schon, diese These hast du schon ein paar Mal geäußert. Das heißt, theoretisch könnte es AGI ja schon geben, weil wir kriegen es ja nicht mit.
Ja, ja. Ich meine, es hätte viele Implikationen. Ne? Ja. Also wäre ich jetzt zum Beispiel China und ich wüsste, es gibt schon AGI, dann müsste ich automatisch sofort den nächsten Krieg starten. Hm. Weil wenn ich noch nicht so weit bin und die sind schon so weit, werde ich in der Zukunft dominiert sein. Mhm. Das heißt, logisch gesehen ist der nächste Schritt, wenn das jemals publik wird, dass AGI existiert und eine andere feindliche Partei hat das noch nicht erreicht oder ist weit entfernt davon, dann würde das zwangsweise rein aus spieltheoretischer Sicht zu einem sofortigen, totalen Krieg führen.
Also über Wargames.
Genau, weil was würdest du tun als autokratisches Regime, wo du weißt, okay, wenn AGI erreicht wird, wird alles dominiert werden. Das heißt, und auch der Vorsprung, das heißt, du wirst viel schneller in allen Dingen und kannst alle anderen dominieren. Das heißt, derjenige, der es als erster erreicht, the winner takes it all. Ja, das ist ein klassisches Winner takes it all System. Und alle, die hier das feststellen, dass es jemanden schon gibt, der das hat, der kann eigentlich nur aufs Volle gehen.
Aber das bedeutet doch, wenn wir es jetzt mal krass formulieren, wir müssen hoffen, dass es niemals AGI geben wird, weil das würde ja automatisch Krieg bedeuten, oder?
Genau. Also das wäre auch meine Hypothese. Ja, also ob das dann tatsächlich so ist oder ob es quasi wie im Zweiten Weltkrieg in zwei Regionen gleichzeitig Atomwaffen hochgekommen sind. Ja, es kann auch sein, dass es parallel gleichzeitig an mehreren Standorten entsteht. Und dann ist die Gefahr nicht mehr so groß. Ja, weil wenn jetzt China gleichzeitig AGI erreicht wie USA, dann denken beide, sie sind im Vorteil und es gibt keinen Krieg.
Also gleichzeitig kann aber dann auch heißen, was weiß ich, die einen haben es schon und die anderen sind zwei Wochen davor oder einen Monat oder so. Genau. Und können noch darauf hoffen, sozusagen aufzuholen. Ne?
Genau, genau. Und das, also man kann eigentlich nur hoffen, dass es eben nicht einen gibt, der als erster da ist, sondern dass es viele gleichzeitig gibt. Ja? Und ja, deswegen war ja auch dieser ganze Ansatz mit Open Source, also als Meta angefangen hat, bevor sie jetzt sich wieder zu den Bösen entwickelt haben. Vorher hat ja der Mark Zuckerberg nicht nur aus Gehässigkeit die Open Source Variante rausgebracht und so viel Geld reingesteckt, sondern er hat schon sehr schnell verstanden, dass wenn es in der Hand einer Partei ist, dass das alles kaputt macht. Und deswegen ist die Waffengleichheit die einzige Möglichkeit, um eben den Frieden oder halt den wirtschaftlichen Frieden auf der Welt zu halten. Also, auf dieser Hypothese, das würde ich immer noch so unterschreiben. Also, dass das die einzige Möglichkeit ist, um den Frieden auf der Welt zu erhalten. Und dass Open Source quasi eine der Varianten ist oder eine der wenigen Varianten ist, die erfolgsversprechend sein könnten. aber ja, also diese Nachricht hat mich wieder zum Denken gebracht.
Ja, mich jetzt auch. Mich jetzt auch. Aber also ich glaube, dass da müssen wir auch, ich meine, da werden wir auch immer wieder drüber sprechen. Das Thema begleitet uns ja auch durch fast alle Folgen. Ich würde jetzt aber gerne noch zu einer anderen Meldung kommen, die ja auch für breites Aufsehen gesorgt hat. Ich gehe jetzt gleich direkt über zu dem Thema ChatGPT Agent und damit auch zu unserer Kategorie KIs Next Top Model. Ja? Mhm. Ihr werdet es ja alle mitbekommen haben, ChatGPT Agent ist jetzt angekündigt worden. Das heißt also, der KI-Agent von OpenAI, der jetzt eben in der Lage ist, verschiedene Dinge zu tun. Er kann entwickeln, er kann im Web suchen, er kann er kann E-Mails zusammenfassen und vieles, vieles mehr. Und das Ganze eben auch kombiniert. Ja, das ist ja auch das, was wirklich neu ist, diese Kombination dieser Fähigkeiten. Momentan schon für ausgewählte Abonnenten von Bezahlplänen verfügbar, noch nicht für alle. Also ich glaube, mit Pro fängt es an. Ja, die am meisten zahlen, die kriegen es, glaube ich, zuerst. So Nutzer wie ich, die jetzt nur einen Plus-Account haben, die sehen es noch nicht, kommt aber bestimmt auch bald. Und ja, also da eröffnen sich ja auch ganz neue Möglichkeiten. Hast du es schon mal ausprobieren können, Yusuf?
Nee, ich habe leider auch noch nicht den Zugang. Hm. Also ich hab mir ein paar YouTube-Videos reingezogen und habe mir mal angeschaut, auch so Vergleiche zu meines. Mhm. Und man muss sagen, meines steht dem ChatGPT-Agent in keinster Weise nach. Ne? Also fast alle Use Cases, die da genannt wurden, konnte meines genauso gut bauen. Und die gibt es jetzt schon, wie lange? Dreiviertel Jahr?
Ja? Ja, nutze ich auch regelmäßig, muss ich dazu sagen. Finde ich auch super. Ja?
Genau, genau. Also das ist, was jetzt mit dem ChatGPT-Agent passiert ist, dass es jetzt massentauglich wird. Ne? Mhm. Also wenn das jetzt in die Masse kommt, weil Manus ist halt doch ein Nischenprodukt, ja, bis jetzt gewesen, also nur für die Nerds wie uns, ja, die sich das reingezogen haben oder das halt beruflich gebraucht haben, die konnten was damit anfangen und die auch keine Angst vor China und all den ganzen Dingen gehabt haben. Was jetzt der ChatGPT-Agent vielleicht ein bisschen unterscheidet von dem ganzen Manus-Thema, ist diese ganze Memory-Funktion und auch, dass er sich quasi einloggt in deine Accounts und quasi den Operator, eine virtuelle Maschine generiert, ja, und auf dieser virtuellen Maschine, die auch zeigt, dass er braust und dass er sich einloggt und wenn er irgendwo nicht weiterkommt, kannst du ihm weiterhelfen und so. Das war bei Manus eigentlich nicht der Fall. Also der ist einfach nur der tut und irgendwann steht er. Ne?
Wobei, ich habe bei Manus auch mal so Zwischenabfragen bekommen, sodass er gesagt hat, hier komme ich nicht weiter. Kannst du mal sozusagen die Browsersteuerung für mich übernehmen oder sowas, ja? Mhm. Das gab es schon. Aber ja.
Naja, aber deswegen sage ich ja, Manus steht dem jetzt in keinster Weise nach. Ja. Und jetzt ist das halt für die breite Masse, also wenn man das so sagen darf, weil bis jetzt nur Pro-Accounts, ne? Und auch in den USA. Also wenn das nach Europa kommt und in den Plus-Accounts möglich sein wird, glaube ich, kann man schon viel damit machen und damit sind wir, glaube ich, im Agent-Zeitalter angekommen. Ja? Also dann sind wir tatsächlich dort. Wir haben es ja schon letztes Jahr angekündigt, dass dieses Jahr das Jahr der Agenten sein wird. Und das ist halt immer so, ja, was heißt das jetzt und was bedeutet das jetzt? Genau das bedeutet es. Ja? Jetzt ist ChatGPT Agent raus und du kannst ihm einfach deine Aufgaben geben und er erledigt sie für dich. Und ich glaube, die ersten, die damit spielen und so lästige Aufgaben denen übergeben, dann wird das ganz schnell überhand nehmen. Wobei, ich glaube, Sam Altman hat jetzt selbst davor gewarnt, dem zu viele Möglichkeiten zu geben, weil er dem selbst nicht vertraut, weil der natürlich noch recht buggy ist. Ne? Also das ist halt alles noch sehr Beta on the User sozusagen. Ja. Und ich würde dem jetzt nicht meine Kreditkartendaten geben und ich würde dem jetzt auch nicht alle meine Accounts geben. Eine Frage, die sich mir auch stellt, ist, würde ich ChatGPT den Zugang zu meinen E-Mails und zu meinem Kalender und zu meinen ganzen Sachen geben? Weil natürlich wird ChatGPT basierend auf diesen Daten trainieren und all diese Informationen aufsaugen und für ihre Zwecke nutzen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, vertraue ich OpenAI so sehr, wie ich Google vertraue oder anderen, wo ich jetzt meine Sachen habe? Und die andere Frage, würde ich es wollen, dass jetzt eine zentrale KI, ein zentraler KI-Agent Zugang auf alle meine Daten kriegt. Also von meinen E-Mails, über meinen Browser, über meine Nutzung, über alles Mögliche. Und damit werde ich halt schon, also die Zusammenlegung all der Daten macht das halt nochmal eine Spur gefährlicher, finde ich.
Ja. Also mein Gefühl im Moment ist, ich würde es nicht machen.
Ja.
Ich würde dem vielleicht so ein vielleicht E-Mail-Account freigeben, was jetzt nicht so zentral ist für mich, was ich vielleicht auch für Testzwecke habe. Das schon und mal gucken, was passiert. Also bestimmte Dinge kann man, glaube ich, schon ausprobieren. Aber da wäre ich noch sehr vorsichtig. Klar, auf der anderen Seite, ne, was wir Google heute schon alles bereitstellen, da hast du schon recht. Also allein jetzt irgendwie in Google Drive oder so, wenn ich überlege, was ich da alles für Dokumente drin habe. Da ist der Weg auch nicht mehr so weit dahin, ja, weil Google natürlich auch irgendwie seine Modelle trainieren will. Darf man nicht vergessen. Ja.
Naja, eh. Aber ich meine, das wird sich jetzt zeigen. Also ich glaube, sobald das jetzt, und ich glaube, die Verbreitung dieses ChatGPT Agents und die Nutzung davon wird entscheiden, wie die Zukunft von OpenAI auch sein wird, ja. Weil was auch klar ist, OpenAI kann nur überleben, wenn sie den Application Layer ownen, ja.
Ja.
Also, weil sie haben sonst nichts. Sie können, sie sind ein General Purpose AI Anbieter, das heißt, sie sind Infrastruktur, aber sie haben keine eigenen Rechenzentren, also die versuchen sie jetzt aufzubauen. Aber wenn sie den Application Layer nicht ownen, haben sie eigentlich keinerlei Berechtigung mehr. Ja? Also sie haben keine
Machtrecht, ja.
Genau,
haben was gegenüber anderen, ja. Und deshalb wahrscheinlich auch kommen jetzt so Sachen wie diese Shopping-Funktion mit Checkout, dass sie halt wirklich auch diese Anwendungsfälle oder zumindest einige davon direkt bei sich haben und dann damit Geld verdienen können.
Genau. Also da werden wir vielleicht hier nochmal nachher drüber reden in unserem Hauptthema. Ja.
Richtig. Das machen wir. Genau. Vorher vielleicht noch, weil wir jetzt gerade noch bei neuen Modellen sind. Da gibt es ein neues Open Source Agentenmodell, Kimi K2 oder K2. Von Moonshot AI. Also, du hast geschrieben, das ist ein Open Source Modell. Also ist es wirklich Open Source oder ist es Open Weights? Da muss man ja immer so ein bisschen unterscheiden, ne?
Es ist Open Source, es ist nicht Open Weight.
Aha. Ja. Okay. Und was zeichnet dieses Modell aus?
Naja, ich glaube, es ist der Showstopper für OpenAI wieder gewesen. Mhm. Weil ich glaube, letzte Woche ist das rausgekommen. Und das Kimi K2 ist halt eben ein Open Source, hat 1 Billion Parameter und ist wieder ein Mixture of Experts. Also das heißt, es gibt viele Experten im Hintergrund, also die dann ausgewählt werden. Jeweils der jeweilige Experte hat dann jeweils immer 32 Milliarden aktive Parameter und ist ein, ist von der Leistungsstärke, und das ist etwas, was jetzt halt die meisten überrascht hat, ja, ist halt auf demselben Level wie GPT-4.1, ja, mhm, oder Gemini 2.5 Pro. Und das ist schon auch überraschend, dass es jetzt hier ein Open-Source-Modell gibt, das auch nativ Tool-Nutzung, Automatisierung mehrstufig, also die agentisch arbeiten können, ja, so eben wie der ChatGPT-Agent, ja, aber halt auf Open-Source-Basis. Und das von irgendeinem kleinen AI-Startup mitten in China, das ist natürlich wieder ein chinesisches Modell. Das hat, also, und man vermutet, dass der Launch von Kimi K2 der Grund war, warum OpenAI sein Open Source Modell nicht gelauncht hat.
Mhm.
Und auch der Grund war, warum Mark Zuckerberg gerade am Rad dreht und jeden, der nicht bei 3 auf dem Baum ist und KI spricht, einstellt und den anbietet, die absurd Superstar-Basketballspielern irgendwie nicht einmal geboten werden, ja.
Wahnsinn, ja. was da für Zahlen aufgerufen werden.
Ja, ich glaube,
ich sollte auch was mit KI machen.
Ich habe jetzt drei Wissenschaftler, die jeweils 300 Millionen Dollar Contracts bekommen haben. Also das musst du dir mal geben. Also das, da brauchst du ja nicht einmal mehr ein Startup bauen, sondern du musst dir nur das Know-how aneignen.
Also wenn man jetzt noch von im Homeoffice arbeiten könnte, dann würde ich mich da glatt mal bewerben, ja?
Genau. Wie hat dieses Tool da geheißen, das irgendwie alles faked? Cluely, genau. Wir bewerben uns bei Meta mit Cluely als AI-Expert und schauen mal, was wir kriegen.
Also ich brauche gar keine 300 Millionen, also mir reicht schon 10 Millionen, vielleicht zu bescheiden soll man ja auch nicht sein, aber ich glaube, damit könnte ich zur Not leben, ja.
Genau, wir müssen einfach mit dicker Hose reingehen und wenn wir dann nur 10 Millionen oder auch nur 5 Millionen kriegen, ist auch gut. Ja. Dauert vielleicht ein Jahr, bis sie raus drauf kommen, dass wir keine Ahnung haben.
Aber gut, dann ist auch okay.
Genau. Signing-Bonus, wir müssen auf den Signing-Bonus bestehen.
Ja, genau, so ein Handgeld bräuchten wir einfach noch. Ja, genau, weil wir natürlich, wir müssen uns abwerben lassen. Ja, also wir sind ja nicht so einfach zu haben.
Genau.
Okay, also, das heißt, wenn ihr nächsten Wochen nichts mehr von uns hört hier im Podcast, wir arbeiten dann bei Meta oder bei XAI oder wo auch immer.
Ja. Oder wer gerade mein LinkedIn-Profil sieht, dass dann plötzlich die Historie nicht mehr dasteht. Ich habe vorher bei OpenAI gearbeitet und davor bei weiß ich nicht, DeepMind.
Ja, super. Okay, dann hat sich unser Gespräch heute ja schon mal gelohnt, auch so aus finanzieller Sicht. Sehr schön. Machen wir dann gleich im Anschluss die Bewerbungsunterlagen fertig. Okay, es gibt ja noch was Neues. Voxtral, Mistral AI, hat da auch was Neues, ein Open-Source-Sprachmodell rausgebracht, was besser sein soll als Gemini und OpenAI Modelle. 32K Tokenlänge. Was kann ich damit machen?
Na, also bis jetzt konnte man sich quasi entscheiden zwischen Pest und Cholera bei diesen Sprachmodellen. Also entweder hat man extrem viel pro Minute gezahlt oder man hatte halt eine sehr hohe Fehlerrate bei diesen Sprachmodellen über die APIs. Und Mistral hat jetzt tatsächlich ein Modell rausgebracht, das sehr, sehr tauglich ist, also hat ein 32K Tokenlänge. Das heißt, du kannst ihm noch ein paar System-Prompts reingeben, also so klassische Dinge, die er halt immer mit berücksichtigen kann, so Q&As oder was auch immer, die halt bei den jeweiligen Antworten immer berücksichtigt werden sollen. Und es gibt zwei Varianten. Eben, es gibt dann 24 Billion und dann 3 Billion Variante. Also das eine ist quasi über API klassisch und das andere wäre ein On-Device, so ein Edge-Device. Ja. Cool ist auch, dass es irgendwie so eine automatische Language Detection hat. Also es erkennt automatisch, welche Sprache es hat. Und es ist State-of-the-Art Native Semantic Understanding. Also alles, was halt irgendwie was halt so ein klassisches Sprachmodell, was man halt in so einem Callcenter zum Beispiel verwenden würde oder halt für Interview-KI-Systeme oder so, könntest du jetzt hier von Mistral verwenden. Und was auch cool ist, es ist Open Source, wie halt Mistral generell. Und damit spucken sie halt auch wieder den anderen großen Anbietern ein bisschen in die Suppe. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Hauptauftrag von Mistral. Mal schauen, vielleicht werden sie dann von Apple gekauft oder so. dann wäre das irgendwie schwierig. Aber das sind so die einzigen in Europa, die da noch irgendwie mitstinken können und auch regelmäßig einfach neue Innovationen rausbringen und die trotzdem vergleichbar sind. Ja. Aber da fand ich wert, das zu erzählen.
Aber ich würde sagen, da müssen ja die Europäer dann auch drauf achten und vielleicht auch Gegenmaßnahmen treffen, dass eben, wenn mal etwas aufkeimt, was konkurrenzfähig ist, dass das eben nicht gleich von den großen Tech-Giganten der USA weggekauft wird. So ähnlich, wie es ja auch schon in vielen anderen Bereichen passiert ist. Das ist ja auch mit ein Grund, warum wir warum wir hier keine nennenswerten Wettbewerbe haben unter den Großen. Ne? Weil alles, was irgendwie mal klein angefangen hat und erfolgversprechend war, international, also nicht nur bei uns, wurde ja gleich weggekauft. Ja,
ja. Ja. Also das ist tatsächlich ein Problem, weil ich meine, der einzige Kandidat, der Mistral kaufen würde oder könnte, wäre Apple. Ja. Weil die stecken selbst in der Krise. Die sind jetzt vom Standing her ähnlich wie Mistral. Also die sind auch eher so auf der Datenschutz und unsere Kunden sind wichtig und unsere Datenintegrity. Also das wäre sozusagen schon ein Perfect Match. Also und technologisch hätten sie auch gut. Sie wären in Frankreich. Aber ja, also wenn ich der französische Staat wäre oder die EU, würde ich das ehrlich gesagt versuchen zu unterbinden, dass Apple die kauft. Soll Apple doch, weiß ich nicht, Cloud kaufen oder so. Ja. Das könnten sie ja auch noch leisten.
Ja, klar, sicherlich. Ja. Ja. Aber da wird sicherlich auch was passieren jetzt noch bei Apple. Ich glaube, sie sind ja schon auch auf Personalsuche auch da. Könnten wir uns übrigens bewerben.
Genau, also die haben ja jetzt ihren Haupt-AI-Entwickler an Meta verloren für, ich glaube, 200 Millionen Dollar pro Jahr.
Tja, ja, da wären wir günstiger.
Ja, mich gibt's für einen Schnapper.
Ja, also wenn jetzt jemand von Apple zuhört, hier, ne?
Genau. So,
genau.
Also okay. Wir haben ja auch ein AI-Startup, ja. Die harte Wartung 24 ist ja auch ein AI-Startup, auch wenn jetzt unser Kerngeschäft die Wartung ist. Wir sind durchaus offen, ja. Also wenn Apple uns kaufen möchte.
Ja, also schön. An dieser Stelle, ja, dann haben wir das auch gleich mal geklärt. Gut. Mit diesem Proposal gehen wir mal weiter zum Thema Infrastruktur. Mhm. Auch da tut sich natürlich einiges. Klar, der Wettlauf um die größten Kapazitäten ist ja in vollem Gange. Und fangen wir mal an mit Meta. Da wird ein riesen Rechenzentrum geplant oder gebaut. Hyperion heißt das. Mit einer Leistung von sage und schreibe 5 Gigawatt. Also nochmal, ich finde immer diesen Vergleich schön. Also ein Atomkraftwerk oder ich glaube auch ein Kohlekraftwerk, ein großes, ja, die schaffen so einen Output von einem Gigawatt oder so, ja. So, also das heißt, man bräuchte allein für dieses Rechenzentrum 5 von diesen Anlagen. Damit kann man einen kompletten Staat versorgen, vielleicht von der Größe Österreichs oder der Schweiz, ja, und sowas für ein Rechenzentrum. Ist schon mega. Und also was hat da Meta vor oder was soll damit passieren mit diesen ambitionierten Plänen? Weißt du da mehr drüber?
Ja, also ich glaube, das gehört irgendwie zu dem Incentive-Plan, den Meta da gerade baut. Ich meine, nochmal zur Dimension, das Rechenzentrum wäre so groß wie ganz Manhattan. Mhm. Nur das um mal in Relation zu setzen, ja. Mhm. Wie die gesamte Insel Manhattan. Aber zurück, warum macht das der Mark Zuckerberg? Klar, man kriegt, also Geld ist schon ein Motivator für die ganzen KI-Talente, aber was ein noch größerer Motivator ist, ist Impact. Das heißt, wenn du ein ultimativer, genialer KI-Wissenschaftler bist, dann gibt es nur ganz wenige Firmen, wo du all deine Träume verwirklichen kannst. Und das sind nur eben aktuell Google, Microsoft und vielleicht OpenAI. Ja? Bei OpenAI ist es schon schwieriger, weil da bist du dann eher so ein, Missionar eher. Ja? aber wenn du tatsächlich am Rande der Technologie die neuesten Errungenschaften entwickeln willst, dann brauchst du diese Rechenleistung. Und deswegen setzt Mark Zuckerberg jetzt alles auf diese Karte und sagt, okay, wir werden nochmal 100 Milliarden investieren und nochmal 5 Gigawatt Leistung, Hyperion nennt er dieses Rechenzentrum, ja, das er da baut. Das soll sozusagen auch als Incentive dienen, dass eben diese ganzen Wissenschaftler, die jetzt daherkommen und die jetzt eh ein bisschen gebrandmarkt sind als Soldaten, ja, also die jetzt einfach nur ja, Söldner, die jetzt wegen der Kohle zum Meter gehen. Aber ich glaube, so ist es eben nicht, ja. Und Zuckerberg zieht hier alle Register, um quasi dafür zu motivieren, dass sie bei ihm arbeiten, weil es wird kaum, und wir werden es dann auch nachher sehen, OpenAI und dieses Stargate-Projekt, ja, ich meine, da ist nichts weitergegangen. Ja, die haben zwar alles angekündigt, aber da ist nichts weitergegangen. Und wenn der Mark Zuckerberg sagt, sie bauen ein Rechenzentrum, dann bauen sie ein Rechenzentrum. Weil er hat die Kohle, er hat alle Entscheidungsgewalt und er hat die Mittel und auch die Ressourcen, also jetzt personelle Ressourcen, um das auf die Beine zu stellen. Und auch den Willen, und zwar von oben bis runter. Und ich glaube, dieser Entscheidungswille, den er da zeigt, auch medial, soll, glaube ich, einfach auch dazu dienen, um halt andere KI-Wissenschaftler dazu zu überreden, zu ihm zu kommen. Weil bei ihm haben sie alle Möglichkeiten. Egal, und auch unendlich viel Kohle. Also die müssen nur noch ein paar Jahre arbeiten und haben ihr Leben lang ausgesorgt. Und ich meine, das hätten sie mittlerweile fast alle eh schon. Ja, weil das ist halt jetzt, wenn du AI-Wissenschaftler bist, bist du halt der große Hero im Moment. Und egal, wo du bist und wahrscheinlich auch, wenn du zu den Mittleren gehörst, bist du immer noch Millionär. Ja? Und auch die Schlechten verdienen wahrscheinlich eine halbe Mille. Ja? Ja. Also ja, also ich glaube, das ist der Hintergrund. Ja? Also was glaubst du? Also glaubst du, dass er das auf die Beine kriegt? Oder?
Ja, glaube ich schon. Ja, so wie du es gesagt hast, die Voraussetzungen sind ja da und der Wettbewerb ist ja auch da. Das heißt also, der Ansporn, der ist groß. Ja, und also jetzt sowohl international, also sprich USA gegen China oder auch gegen andere Regionen und halt auch innerhalb der USA. Und dass da die Gelder vorhanden sind und dass auch die Wege frei sind dafür, das sehe ich genauso wie du. Ja, also deshalb können wir da, glaube ich, uns darauf einstellen, dass es so kommen wird. Und damit ist er wahrscheinlich auch schneller dann als jetzt dieses andere große Projekt, ne, was in den USA für mehr Rechenzentrumkapazität sorgen soll. Dieses berühmte Project Stargate, da gibt es ja gleich zwei Meldungen dazu, ne, in dieser Woche. Eine vom Wall Street Journal, die so ein bisschen, wie soll ich sagen, eher das Ganze kritisch sieht oder auch die Fortschritte in Zweifel stellt. Und dann eben eine Reaktion darauf, die sehr interessant war, oder eine vermeintliche Reaktion, die dann direkt von OpenAI beziehungsweise von Sam Altman kam. Vielleicht erstmal zu diesem Wall Street Journal Artikel. Den hast du ja gelesen, ich nicht. Kannst du den nochmal so sinngemäß zusammenfassen?
Also das Wall Street Journal glaubt exklusiv erfahren zu haben, dass es immer noch keine Einigung gibt zwischen Oracle, Softbank, OpenAI, welche Standorte und welche Rechenzentren jetzt in welcher Reihenfolge gebaut werden sollen. Das heißt, das Einzige, was existiert, ist ein Projekt, das schon quasi vor der Ankündigung von Stargate passiert ist. Und das war von Oracle. Ich glaube, das war in Texas, in Austin, dieses eine Rechenzentrum, das irgendwie so knapp 1 Gigawatt haben soll, aber halt jetzt irgendwie auch nur ein Viertel fertig ist. Ja, das sind jetzt nur ein paar 10.000 von diesen Blackwell-GPUs aufgebaut worden. Aber das ist jetzt eigentlich ein Projekt, das schon vorher gelaufen ist. Und diese Uneinigkeit führt natürlich dazu, dass noch nichts, also es ist, seitdem sie das angekündigt haben, nichts in diesem Projekt gebaut worden, behauptet das Wall Street Journal. Und dann kommt aber Sam Altman und behauptet, dass sie bereits jetzt eine neue Einigung mit Oracle haben, wo sie 4,5 Gigawatt an Leistung irgendwie in Texas bauen wollen. Und das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, weil das ist so ein bisschen die Reaktion auf das, was das Wall Street Journal geschrieben hat. Aber ja, was jetzt davon stimmt und ob das jetzt, ich meine, natürlich wird da wird OpenAI das dementieren und versuchen da irgendwie das noch weiter, also diesen Gedanken weiter zu spinnen, dass dieses Projekt was wird, weil sie haben nur diese eine Chance. Also OpenAI steht mit dem Rücken zur Wand. Sie haben nur die Möglichkeit zu überleben, wenn sie eigene Infrastrukturen aufbauen, weil sie werden es nicht überleben als reiner Model Provider ohne eigene Infrastruktur, weil die Rechenkapazitätskosten einfach viel zu hoch wären und damit sind sie nicht wettbewerbsfähig, egal wie gut sie sind, weil so einen großen Wettbewerbsvorteil im Modell können sie nur erreichen, wenn sie AGI oder ASI erreicht haben. Und selbst da könnte ihnen dann jederzeit einfach irgendein Hyperscaler einfach den Saft abdrehen, dann bringt ihnen das überhaupt nichts. Ja? Mhm. Weil ohne Rechenleistung kannst du auch diese ganzen Modelle nicht betreiben, weil du brauchst Inference-Rechenleistung. Und wenn du die nicht selber besitzt, bist du im Arsch, sozusagen.
Ja, dann klingt das ja auch durchaus nachvollziehbar und logisch, ne?
Ja, ich meine... Ja. Die sind halt wirklich, der steht mit dem Rücken zur Wand und man merkt auch immer mehr, also auch an seinen Reaktionen und auch in seinem Umgang im Twitter oder X, dass er sofort auf diese Sachen reagiert, um nicht den Hauch eines Zweifels dazulassen, dass sie da auf Kurs sind. Weil natürlich, er verbrennt immer noch Geld. Also sie sind immer noch ein Startup, das Geld verbrennt und noch nicht genug selbst Kapital hat, um diese ganze Entwicklung zu finanzieren. Das heißt, sie sind darauf angewiesen, dass es Investoren gibt, die das weiterhin finanzieren und dass sie auch organisatorisch so aufgestellt sind, dass eben solche sinnlosen Diskussionen über Standorte sie nicht aufhalten. Aber genau das scheint der Fall zu sein.
Ja. Okay, ja gut, aber dann auch da wahrscheinlich jetzt auch rein aufgrund dieser Notwendigkeiten, dieses Drucks, den du genannt hast, wird ja sehr wahrscheinlich alles dran gesetzt werden, dieses Vorhaben voranzubringen, ne?
Die Frage ist, ob Oracle der richtige Partner ist für sowas, ne? Ja. Ist Oracle in der Lage, als Legacy-Anbieter solche Projekte sauber und in dieser Zeit umzusetzen. Mhm. Bei Google wissen wir es, bei Meta wissen wir es, bei Microsoft wissen wir es, bei Oracle wissen wir es nicht.
Mhm. Ja.
Weil wenn das so wäre, dann wäre Oracle schon einer der Top 3. Sind sie aber nicht. Ja,
ja, ich hab auch noch jetzt gelesen, dass gerade auf X hatte, glaube ich, Elon Musk geschrieben, dass er in den nächsten 5 Jahren 50 Millionen H100-Äquivalente in seinen Rechenzentren aufbauen will. Ja, also das ist ganz frisch. Hat, glaube ich, auch noch niemand drüber geschrieben. Da sieht man ja auch, da ist ja noch ein großer Player, der da in den Wettbewerb tritt. Ja, also der Druck wird dann natürlich für OpenAI noch größer.
Ja, wobei, das muss man jetzt wieder in Relation sehen, weil er ja sagt, H100, weil die Blackwell sind ja um den Faktor 14 schneller als die H100. Ja? Mhm. Das heißt, wenn du das wieder hinrechnest, bist du auf 3 Millionen GPUs. Ne?
Mhm.
Und das ist ja auch die Dimension, die jetzt auch OpenAI genannt hat, mit 2 Millionen GPUs, die sie verbauen wollen. Und das ist auch dieselbe Dimension, die auch Mark Zuckerberg in irgendeiner Art und Weise drinnen hat. Persönlich glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil es kommt ja nicht nur auf die GPUs an, sondern es kommt auch auf die Speicher, also auf die hochwertigen, wie heißen die?
Wie sagt man so schön, hier googelt der Chef noch selber.
Genau, ich muss das kurz...
Und bemerke, dass ich gesagt habe, hier googelt der Chef noch selber. Und nicht etwa hier ChatGPT, der Chef noch selber oder so. Ich gehe mal davon aus, dass du gerade googelst, ich weiß es aber nicht.
Nein, ich lese in der Tat das, was ich selber geschrieben habe.
Noch besser.
Ja, es geht um diese High Bandwidth Memories, ja. Also
okay.
Die Hochfrequenz und Hochbandbreite Memories, die ja gebraucht werden, um diese GPUs auch damit sie überhaupt funktionieren, weil das muss ja irgendwie in einen Arbeitsspeicher rein, damit diese Daten halt auch in Memory gehalten werden können und dann halt darauf trainiert oder halt auch die Inferenz gerechnet werden kann. Und ja, und es gibt eben nur Micron, SK Hynix, also Samsung steckt ein bisschen in der Krise, Micron ist jetzt auch nicht so am Top-Level. Also nur um diese Kapazität von einem, also von einem Anbieter, sagen wir Meta, erfüllen zu können, müssten nur diese High-Bandwidth-Memory-Anbieter ihre Kapazitäten verdoppeln.
Mhm.
Würde jetzt irgendeiner, ein weiterer, und es gibt ja viele andere, es gibt noch Google, es gibt noch OpenAI und es gibt noch Grok, ja, also es, oder X, ja, XAI, müssten die das verdreifachen, vervierfachen, verzehnfachen. Und diese Kapazitäten sind noch nicht da. Und sie werden auch nicht da sein. Das heißt, Nvidia kann diese Kapazitäten nicht ausliefern, weil halt auch die Speicher nicht verfügbar sind.
Mhm.
Also es ist ein Lieferkettenproblem in Wirklichkeit oder ein Produktionsproblem. Also der Engpass liegt jetzt nicht mehr nur bei den GPUs, sondern auch auf den Memories.
Mhm.
Und ein weiterer Faktor ist natürlich der Faktor Mensch.
Richtig.
Weil du brauchst ja auch das Personal, um diese Sachen zu installieren und aufzubauen. Und es sind ja riesige Baustellen auch. Das darf man ja auch nicht vergessen.
Ja.
Und unabhängig jetzt mal von dem größten Nadelöhr, und das ist der Strom.
Mhm. Ja,
also das sind so viele Faktoren, da muss wirklich der perfekte Sturm da sein, damit das funktioniert. Und zwar für nur einen.
Mhm.
Und wenn das alle gleichzeitig machen wollen, wird es keiner von denen schaffen oder halt nur Bruchteile davon schaffen.
Ja, ja, und dieser Fachkräftemangel, den du angesprochen hast, der wird natürlich auch in der Chipproduktion dann zum Faktor werden, ne?
Ja.
Also nicht nur auf den Baustellen, sondern irgendwelche Leute müssen ja auch in der Fabrik stehen und diese ganzen Chips herstellen. Das lässt sich auch noch nicht komplett automatisieren.
Nee. Vor allem TSMC, also das ist ja der Auftragsfertiger, der all diese ganzen Chips produziert, ist ein Unternehmen aus Taiwan.
Mhm.
Das will ja auch ihre Kapazitäten, also die bauen gerade 5 neue Fabriken in unterschiedlichen Ländern, aber bis diese Fabriken live gehen, vergehen mehrere Jahre.
Mhm.
Das heißt, nicht nur, also sie müssen auf der einen Seite die Maschinen von ASML, also das ist ein holländisches Unternehmen, das diese Lithografiemaschinen baut, um diese Chips zu fertigen. Diese müssen ausgefertigt werden. Diese müssen dann in den Fabriken von TSMC installiert werden, getestet werden, in Production gebracht werden. Das dauert mindestens ein Jahr. Und erst dann können sie diese Serie dann starten. Und dann gibt es wahrscheinlich noch, damit die Wafer, also das sind diese großen Chips, wo diese Sachen draufgebrannt sind mit diesen Lithografiemaschinen, dann auch eine richtige Ausschussqualität haben, wird es nochmal Zeit brauchen. Das heißt, das geht nicht von heute auf morgen, diese Kapazitäten hochfahren, und ähnliche Probleme gibt es halt auch in diesem Speicherumfeld.
Ja, okay. Du, dann lass uns mal damit zu unserem heutigen Schwerpunktthema kommen. Und das hat sich mehr oder weniger spontan aus unserem Vorgespräch ergeben. Ja, und zwar, es geht ja um die Frage, wie sich diese ganze KI-Entwicklung auf die Anbieter von Content auswirkt. Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel News-Anbieter nehmen, ja, Zeitungen, die ihre Inhalte online publizieren, oder wie jetzt zum Beispiel auch das Wall Street Journal, was wir vorhin angesprochen haben mit dem Artikel über Stargate. Es ist ja einfach so, und das sieht man ja jetzt auch an vielen Stellen, in vielen Zahlen, dass die die Klicks aus der Suche und damit der Traffic insgesamt natürlich auch deutlich zurückgeht, ja, weil die Antworten werden einfach schon direkt von der KI gegeben, sie werden zusammengefasst, im besten Fall kriegt man vielleicht noch eine Erwähnung als Publisher, aber davon kann man sich auch nicht viel kaufen. Und ja, die Frage ist jetzt halt auch, wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich selber Content erstelle? Also ich glaube, das Problem ist ja weniger noch im Moment für diejenigen, die jetzt nicht nur Content anbieten und damit Geld verdienen, sondern die jetzt auch Produkte, Dienstleistungen vermarkten. Für die stellt sich das Problem jetzt noch nicht so konkret, aber wenn ich jetzt bisher eben mit meinen Informationen Geld verdient habe, zum Beispiel über Website-Besucher oder über Abonnements oder über Anzeigen, da muss ich mir ja schon überlegen, was mache ich jetzt zukünftig, ne? Und da sind wir jetzt auf einen interessanten Ansatz gekommen. Der sieht ja so aus. Also nochmal ausgehend von diesem Content von Wall Street Journal, der ist ja paid, also hinter einer Bezahlschranke. Da war ja meine These bisher immer, ja, ist ja eigentlich eine gute Idee, so einen Content zu erzeugen und dann eben darüber Abonnenten zu gewinnen. Aber wie du ja auch gesagt hast, es gibt dann halt schnell irgendwelche Nachahmer, nenne ich es jetzt mal, also irgendwelche anderen Magazine, die halt diesen Artikel nehmen und dann entweder einfach nur übersetzen oder in eigenen Worten wiedergeben, wie auch immer. Das heißt also jedenfalls, dieser Mehrwert, der da geschaffen wird durch diesen Artikel, der ist ja dann relativ schnell weg für den Urheber, weil es halt kostenlose Alternativen gibt, die ich dann einfach im Web finden kann, die sich diese Inhalte zunutze machen. Ja, und damit wird ja eigentlich so dieses bisherige Modell, wie wir es ja kannten, also das heißt, ich produziere originären Content, werde dadurch belohnt durch Links im besten Fall, ja, und bin dann in Google sichtbar. Das Ganze funktioniert so nicht mehr, sondern es wird im Gegenteil, es wird eher umgekehrt und ich werde noch bestraft dafür quasi, dass ich mir die Mühe mache und solche Inhalte erzeuge. Habe ich das so richtig zusammengefasst oder was sind deine Gedanken da dazu?
Ja, die Hypothese, also meine Hypothese ist, die Entwicklung im Web passiert, ist sehr stark von Google geprägt gewesen. Ne? Ich meine, du bist ja da immer federführend dabei gewesen. Das heißt, der Google-Algorithmus war immer so ausgelegt, dass er quasi wissenschaftlich gearbeitet hat. Also immer, wenn man etwas referenziert hat, dann hat das an Bedeutung gewonnen. Und das heißt, es war gut, wenn man etwas geschaffen hat, also wenn ich als einen Content geschaffen hat, der von vielen referenziert wurde, war das gut, wie es halt auch in der Wissenschaft ist. Und das wurde dann auch vom Algorithmus belohnt. Das heißt, die Leute, die dann im Search Index nach diesen Inhalten gesucht haben, haben dann auch quasi deinen originären Inhalt angezeigt bekommen, weil das natürlich der Ursprung ist. Natürlich haben sie all die anderen auch bekommen, aber für all diejenigen, die es wirklich wissen wollten, die haben quasi deinen originären Inhalt als Hauptreferenz oder als Origin angezeigt bekommen und deine Belohnung war Traffic. Das heißt, und was du jetzt mit dem Traffic machst, ob du den jetzt konvertierst, ob du den jetzt zu einem Abo machst oder ob du Werbung verkaufst, das war dann deine Sache. Es gab dann Geschäftsmodelle, viele Geschäftsmodelle basieren dann auf Werbung. Das war dann etwas, was Google auch noch dazu gebaut hat, um das halt noch interessanter zu machen. Jetzt dreht sich der ganze Spieß um. Ja, also wir haben jetzt eine Zeit, wo die Informationen zusammengefasst werden können und also du kriegst den Traffic nicht mehr zurück. Das heißt, auch wenn du es referenziert bekommst, ist das dann zusammengefasst, aber dadurch, dass du nicht den originalen Content, also nicht den originalen User auf deine Seite bekommst und den dann monetarisieren kannst oder konvertieren kannst zu was auch immer, musst du jetzt eigentlich alle bekämpfen, die deinen Content referenzieren. Das heißt, wir sind in einer komplett verkehrten Welt. Und das macht jetzt gerade das ganze Verlagswesen und alle, die originären Content erstellen, ich weiß nicht, wie die das Problem lösen sollen. Ja, also
da kommt jetzt auch wieder das Urheberrecht ins Spiel so ein bisschen, ja. Also mal angenommen, ja, es ist, was ja oft passiert, ich ich betreibe jetzt irgendwie einen Blog über, keine Ahnung, über KI, ja. Und ich stoße jetzt auf diesen Artikel vom Wall Street Journal und gebe den sinngemäß praktisch vielleicht in deutscher Sprache wieder, füge vielleicht hier und da noch ein paar Gedanken oder Informationen hinzu. So, aber im Prinzip profitiere ich ja ganz stark von diesem Artikel. Und da könnte ich mir jetzt eben vorstellen, dass es zukünftig verstärkt eben zu solchen Auseinandersetzungen kommt zwischen den Urhebern von solchen Inhalten und denen, die diese Inhalte wiedergeben. Ja, manche werden diese einfach nur übersetzen, in anderen Worten wiedergeben, andere, die vielleicht nur Gedanken daraus nehmen, weil es natürlich im Interesse ist, der Urheber jetzt in dieser neuen Welt, dass ihre Inhalte möglichst einzigartig sind und dass ich auf ihre Website gehen muss, ja, um diese Informationen zu bekommen. Weil sie eben, wie du ja richtig auch gesagt hast, weil sie nicht mehr von diesen Referenzen profitieren, selbst wenn es sie gibt, ja, weil die Leute werden im Zweifelsfall sich dann trotzdem ihre Infos woanders schnappen und versuchen, die irgendwie kostenlos zu kriegen. Ja, und gleichzeitig haben wir also neben dieser neuen verkehrten Welt, haben wir aber noch wahrscheinlich über längere Zeit auch noch diese klassische Suche-Welt, in der Referenzen nach wie vor etwas bringen und indem mir Links immer noch Klicks in der Google-Suche zum Beispiel bringen können. Das heißt, ich muss eigentlich auf zwei ganz unterschiedliche Weisen agieren und muss zwei ganz unterschiedliche Felder bedienen und das schließt sich ja eigentlich gegenseitig aus, ja. Denn ich kann ja nicht auf der einen Seite Referenzen unterbinden, aber auf der anderen Seite versuchen, Referenzen zu kriegen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Also
ich könnte mir vorstellen, dass gerade diese aktuellen Plattformen, also wie Google und OpenAI auch, also auch die LLM-Anbieter, zu Publishern werden. Weil man sieht es ja auch, wenn du jetzt das neue Feature von Discover, ne? Google Discover gibt es jetzt nicht nur als Discover, sondern sie fassen quasi das in so Topics zusammen und dann gibt es halt noch ein paar Links. Ja. Und damit ändert sich eigentlich die Funktion von Google von einer klassischen Plattform zum Publisher, weil sie ja Referenzen und Quellen und Inhalte zusammenfassen und eine klare Message geben und eine klare Information geben, für die sie auch gerade stehen müssen, auch wenn da jetzt unterschiedliche Quellen dahinter stehen. Und wenn sie dann Publisher sind, dann müssen sie auch quasi die Rechte und Pflichten der Publisher erfüllen. Und da kommt wieder das Thema, ich glaube, dass die das dann halt lizenzieren, ja, wie sie es ja jetzt schon getan haben, dass sie halt die großen Verlage hergehen und sagen, okay, wir lizenzieren jetzt eure Informationen und die können wir dann in diesen AI-Tools referenzieren oder was auch immer. Und ganz egal, wie viele Leute sich das anschauen oder nicht anschauen. Das ist ein Fixbetrag und das kriegst du und das ist deine journalistische Prämie. Das gilt für all diejenigen, die es schaffen, diese Contracts mit diesen Anbietern zu schaffen. Und jetzt haben wir plötzlich eine Trennung der Welten, die AI-Welt das klassische Internet sozusagen, ne? Weil das Internet stirbt dadurch. Also Internet ist dann nur noch mehr ist ein Feature der KI-Welt, ja? Und dort sind halt Informationen da und auch in der Zwischenzeit, wie du schon gesagt hast, es gibt ja immer noch die Search Engine, ja, und wo halt Leute auf originäre Inhalte und Quellen hingehen wollen, weil es gibt nur weil OpenAI oder Gemini oder was auch immer mir ein Chatbot die Sachen zusammenfasst, heißt das ja nicht, dass ich nicht den Originalartikel lesen möchte. Das heißt, es wird auch die Leute geben, die das Original lesen wollen, um sich quasi eine Meinung zu bilden. Und vielleicht nicht nur einen Artikel, sondern mehrere Artikel. Der eine ist halt ein bisschen links gerichtet, der andere ist rechts gerichtet, damit man halt so ein bisschen ein Verständnis von der Welt bekommt.
Es gibt ja jetzt auch technische Möglichkeiten, sagen wir mal, die direkte Übernahme von Inhalten durch die KI von Websites zu unterbinden, ja, dieses Cloudflare-Modell, wo man dann KI-Bots komplett blockieren kann oder wo man halt auch Bezahlungen verlangen kann. Das ist alles schön und gut. Das, denke ich mir, kann auch funktionieren. In einem oder anderen Fall. Es funktioniert aber halt nicht. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Anfang. Funktioniert halt nicht, wenn irgendjemand hergeht und meine Inhalte halt verwendet und selber drüber schreibt und die sozusagen für sich selbst nutzt. Und da denke ich, da werden wir wirklich in eine Regulierungslücke laufen, die irgendwie gefüllt werden muss. Ja, da muss dann, glaube ich, wirklich der Gesetzgeber nochmal ran und muss da Vorkehrungen treffen, dass wirklich die Urheber für ihre Inhalte dann auch kompensiert werden, beziehungsweise dass sie davor geschützt sind, dass irgendwas einfach so verwendet wird. Und
aber da bringe ich mal ein Gegenargument. Ja. Mhm. Wo fängt das an und wo hört das auf? Ne?
Ja.
Weil ein Gedanke, den ich habe, heißt nicht, dass ich den Gedanken wirklich gehabt habe, sondern vielleicht habe ich irgendwo etwas gehört, irgendeine Relevanz davon, oder es ist irgendwas beiläufig passiert. Ich habe etwas gelesen, dann habe ich etwas anderes gelesen, dann habe ich zwei Dinge zusammenaddiert, habe plötzlich einen originären Gedanken gehabt. Aber das heißt nicht, dass das jetzt mein Gedanke ist.
Ja. Das ist richtig. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht wieder übers Ziel hinausschießen und dass wir dann in so eine Klagewelle reinkommen oder so. Ja, also es müssen klare Grenzen gesetzt sein. Also wenn ich jetzt, also zum Beispiel, ich veröffentliche jetzt in meinem exklusiven Artikel irgendwie eine Tabelle mit einer Messreihe, mit Zahlen, die ich rausgefunden habe. Ja, so. Wenn jetzt irgendjemand hergeht und sagt, hey, ich schreibe jetzt mal einen Artikel über dieses Thema und füge genau diese Tabelle ein mit diesen Zahlen, aber ohne dass er mich vorher gefragt hat, ob er die verwenden darf, ja, wäre das dann schon so ein Fall, wo man sagen würde, okay, das geht zu weit, ja, weil er ja jetzt sozusagen meine Forschungsergebnisse ohne mich zu fragen verwendet, oder wäre das okay? Also das sind dann so, da wird man sich halt Gedanken machen müssen.
Aber was ist zum Beispiel bei einem Fall? Was ist bei einem Fall? Ein Unternehmen präsentiert seine Jahreszahlen bei einer Pressekonferenz. Ja? Mhm. Und da sind halt 10 Journalisten und alle 10 schreiben etwas darüber. Mhm. Und ich bin jetzt ein Dritter, ich war jetzt nicht dort, aber ich lese mir das jetzt durch und sage, hey, das ist präsentiert worden und schreibe einen Artikel darüber, was die Zahlen sind.
Dann würde ich sagen, aber das würde ich auch heute schon sagen, es ist immer gut, die Primärquelle dann einfach zu nennen und sie vielleicht auch mal sich zumindest angeschaut zu haben. Ne? Weil es ist halt oft auch so, gerade in im Online-Journalismus heute, dass sehr viel auf Sekundärquellen aufbaut, ohne dass man sich die Mühe gemacht hat, die zu verifizieren oder dass man zum Ursprung zurückgeht. Also ich stoße auch immer wieder auf Beiträge, die berichten im Technikbereich, die berichten über irgendwas, geben aber ihrerseits gar keine Quelle an, wo sie das herhaben. Und manchmal findet man auch keine dazu. Und das kann dann halt dazu führen, dass dann Quatsch geschrieben wird. Ja, also da haben wir ja gerade selber ein aktuelles Beispiel erlebt. Und das zeigt wieder nur, also guter Journalismus bedeutet, Quellen absichern, möglichst eben zum Ursprung zurückzukehren. Und das würde ich halt auch von jedem verlangen. In dem Beispiel, was du jetzt genannt hast, also Geschäftszahlen, ist es natürlich unproblematisch, weil ich glaube, das Unternehmen selber hat ja gar nichts dagegen, wenn jetzt andere über seine Geschäftszahlen schreiben. Im Gegenteil, es ist ja auch teilweise veröffentlichungspflichtig und deshalb können da die Leute schreiben, wie sie wollen drüber. Aber bei anderen Zahlen ist es halt wiederum eine andere Sache, ne? Also die ich jetzt sozusagen als meinen kreativen Mehrwert geschaffen habe. Ja,
ich glaube, das ist richtig schwierig. Also theoretisch müsste man dann so eine Art Gatekeeper reinbringen oder halt eine Ausbildung, dass man als Journalist gewisse Sachen machen darf und als Nicht-Journalist darf man diese Sachen nicht. Ich finde, dieses Fair-Use-Prinzip, das ja im Internet herrscht, hat ja einen gewissen Grund. Mhm. Und das liegt einfach an der Komplexität von Informationen. Und Information hat die Fähigkeit, sich weltweit schnell überall hin zu entwickeln und zu verbreiten. Und auch wenn man jetzt glaubt, dass es eine gewisse Quelle ist, die das erstellt hat oder dass der da Ursprung ist, heißt das nicht, dass das so ist. Das heißt, du weißt in 99,9% der Fälle nicht, was die reale, echte Quelle ist. Und selbst wenn du darauf referenzierst oder nicht referenzierst, es geht ja letztendlich um Geschäftsmodelle. Das heißt, wenn ich jetzt solange ich kein Geschäftsmodell oder kein Geld damit verdiene, ist es ja wurscht, ob meine Inhalte verbreitet werden oder nicht verbreitet werden, whatever. Ja? Aber in dem Moment, wo mein Geschäftsmodell für mein Geschäftsmodell relevant ist, dass ich Traffic auf meine Seite bekomme oder irgendeine Art von Conversion, die dann monetär in irgendeiner Art und Weise genutzt wird, das ist ja problematisch. Ja? Und wo Information quasi der angehaken ist, ja? Wo ich quasi diese Leute zu mir ziehe, um sie dann in irgendeiner Art und Weise zu monetarisieren. Das ist ja die Problematik. Für all die anderen Blogger und Leute, die halt irgendwie Social Media machen oder halt sich selbst vermarkten, für die gibt es ja kein Problem. Die können ja noch immer machen, was sie wollen.
Das Problem sind ja auch gar nicht die Blogger oder die irgendwas aufgreifen. Ja? Also das Problem, weil du ja das Fair-Use-Prinzip ansprichst, das Fair-Use-Prinzip wird ja gebrochen durch die KI-Anbieter, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Und Fair Use funktioniert nur dann, wenn sich alle dran halten. So, die Frage ist jetzt halt einfach, wo setzt man den Hebel an? Aus der Argumentation heraus wäre es natürlich widersinnig, jetzt den Hebel ausgerechnet bei denen anzusetzen, die bloggen, ja. Sondern der Hebel müsste ja eher dann auf der KI-Seite angesetzt werden. Und da müsste man darauf drängen, dass dieses Prinzip greift. Aber das scheint ja derzeit nicht möglich oder zumindest nicht besonders realistisch zu sein.
Ich glaube, es ist auch also unsere Grundhypothese, solange das Internet so ist, wie es ist, war das ja alles in Ordnung. Aber jetzt dreht sich ja der Spieß um. Das ist ja gerade die Grundhypothese gewesen. Ja? Dadurch, dass sich das jetzt umdreht, muss man halt auf den Content schauen. Ist der Content relevant? Und wie unique ist er? Und welcher Informationsgrad ist der, der monetär relevant ist? Also beispielsweise, wenn ich jetzt hochwertigen Journalismus anbiete und Recherchen mache und Informationen aus Unternehmen rauskitzel, weiß jetzt, was wird das nächste Apple iPhone sein, was auch immer. Und das mache ich, indem ich viel telefoniere, mit irgendwen essen gehe und halt Journalismus betreibe. Dann habe ich eine Information geschaffen, die für sich keinen Wert hat. Sondern ich habe eine originäre Information, die andere Leute interessieren könnten. Und diese interessante Information hat einen Wert, wenn der Richtige daherkommt und sagt, hey, ich habe das jetzt gelesen und ich lese das gerne, deswegen will ich da jetzt ein Abo abschließen, um da jedes Monat 10 Euro zu zahlen, damit ich jedes Mal solche Informationen sehe. Aber wenn ich diese Information schon vorher woanders bekommen kann, in einer einfacheren, zusammengefassten Version oder in einer abgekürzten bei einem Blogger, was auch immer, das macht das Ganze fast unmöglich, weil die Kerninformation kann ich ja einfach weiterverwenden. Wenn es nur um die Aussage geht, Apple bringt jetzt dieses iPhone mit dieser Funktion raus, ja, dann kann ich das ja in jedem Blog überall einfach weitergeben, weil das gerade mein Thema ist. Aber die Arbeit hat jemand anderer getan, indem er mit dem Essen war, den er in einem Interview irgendwie das rausgekitzelt hat und halt es seine Arbeit war, diese journalistische Fähigkeit, diese Information aus dem rauszukitzeln. Und das ist jetzt die Komplexität da drinnen eigentlich. Ja? Weil, und jetzt kannst du auch nicht mehr Fair Use oder sonst irgendwas nutzen, weil die Kerninformation schon der Faktor ist. Es geht nicht um den Stil, es geht nicht um die Art und Weise, sondern es geht um diese Key Message. Ja?
So, aber wenn jetzt diese also wenn das so ist, dann lohnt es sich ja überhaupt gar nicht mehr, solche Informationen zu schaffen oder zutage zu bringen. Ja, weil ich habe ja als derjenige, der das macht, habe ich ja nichts davon. Also bedeutet das, es wird immer weniger Leute geben, die sich um solche Informationen bemühen. Und das wiederum führt dann dazu, dass die KI diese Informationen auch nicht mehr kriegt. Damit schadet sie sich wiederum selbst, oder?
Ja, das wäre der Fall, wenn die Menschen nicht die Menschen wären. Also es wird immer diese Leute geben, die aus selbstdarstellerischen Gründen diese Sachen machen. Aus Reputationsgründen, aus sich selbst präsentieren, sich darstellen, sich als etwas darstellen, was man vielleicht nicht ist oder wo man hin will. Also du kannst das nicht aufhalten. Das einzige Problem ist für diejenigen, die das professionell machen, die haben das Problem. Und das heißt, die Information wird trotzdem kommen. Die Information wird trotzdem kommen, weil die Menschen einfach neugierig sind und diese Informationen haben wollen. Und irgendeiner wird das dann aus irgendeinem nicht kommerziellen Grund trotzdem tun, weil er einen sekundären Effekt dadurch hat, weil er dadurch besser ausschaut, dass eine schöne Frau kennenlernt oder was auch immer, ja. Also irgendein Statusthema vielleicht, ja. Oder sich irgendwie positionieren kann vielleicht für seinen neuen Job. Das Problem liegt also in der Monetarisierung und nicht im Doing.
Okay, aber dann wäre doch die pessimistische Konsequenz daraus, dass sich Online-Journalismus irgendwann einfach nicht mehr lohnt.
Genau. Also das glaube ich, das ist ein sterbendes Genre. Das ist die klassische Konsequenz daraus. Und ich glaube, die einzigen, die überleben werden, sind die, die eben von diesen Model-Providern bezahlt werden, dass sie weiterhin diese Arbeit tun. Und das aber zu einem limitierten Budget. Ja, kriegt halt das Wall Street Journal, weiß nicht, 50 Millionen im Jahr. Und mit den 50 Millionen im Jahr müssen sie halt was delivern. Und wenn OpenAI irgendwann mal draufkommt, hey, es gibt zu wenig Leute, die das interessiert, oder die Qualität, die das Wall Street Journal das bringt, ist nicht gut genug, dann kriegen sie die 50 Millionen nicht mehr und dann ist das Wall Street Journal tot. Oder es findet jemanden einen anderen Model Provider, der ebenfalls diese Daten lizenziert und sie dafür bezahlt, dass sie ihre Arbeit tun. Ja, also das heißt, es wird Auftragsarbeit mehr oder weniger. Ja?
Damit ist ja die Unabhängigkeit des Journalismus auch im Eimer. Weil, ganz genau. Ja, dann haben ja die KI-Anbieter die Macht über die Quellen, können sagen, wer Content produzieren darf oder wer Geld dafür kriegt und wer nicht.
Genau, das heißt, das kannst du dann nur hinbekommen, wenn du einen Wettbewerb schaffst. Das heißt, es darf nicht passieren, dass es nur noch mehr einen Model-Provider gibt, wie ChatGPT oder Gemini, sondern es muss ein Oligopol oder ein viele Anbieter geben, die alle ein Interesse daran haben, dass diese Informationen lizenziert angeboten werden. Und dann kann auch der Journalismus florieren und weil dann kann auch diese Unabhängigkeit passieren. Weil wenn das nicht passiert, wie du gesagt hast, ja, dann können die dominieren. Trump ist gerade an der Macht, der Zuckerberg hat irgendwie schlechte Laune und will jetzt irgendeinen Contract, so ein Defense-Contract bekommen und sagt dann, na du kannst jetzt nichts Schlechtes über den Trump schreiben. Ja. Und ja, schon ist es gewesen.
Das heißt aber auch wieder, das wäre auch wiederum ein starkes Argument für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder für eine öffentlich-rechtliche Berichterstattung, nennen wir es mal, oder?
Genau, also dafür ist ja öffentlich-rechtlich schon immer da gewesen. Das ist quasi eine unabhängige, finanzierte Variante von Informationen gibt, die aufklärend in allen politischen Genren dargestellt werden. Ja. Es gibt halt nicht mehr diese Vielfalt. Und das ist das Problem. Solange die Öffentlich-Rechtlichen auch im Wettbewerb zu den Privaten stehen, haben sie natürlich auch ein Interesse, haben sie einen Wettbewerb. Ja. Mhm. Weil auch wenn sie natürlich unabhängig sind, ist natürlich die Aufmerksamkeitsökonomie trotzdem relevant. Weil sie können ja nicht argumentieren, dass sie 20 Millionen Euro für, weiß nicht, Bauer sucht Frau zahlen, ja, wenn das nur drei Leute schauen.
Ja.
Egal wie dann, es ist trotzdem ein wirtschaftliches Thema. Und dann wird der nächste Politiker hingehen und sagen, hey, das können wir nicht mehr finanzieren, diese Show, weil da gibt es so wenig Leute, die das interessiert und es ist auch kulturell irrelevant.
Nee, ist klar. Ich meine, das hat ja auch einen Grund, warum auch die Öffentlich-Rechtlichen immer sehr einen starken Blick auf ihre Einschaltquoten haben. Also, obwohl sie es ja rein wirtschaftlich gesehen gar nicht müssten. Ja?
Genau.
Ja. Okay, Yusuf, spannendes Thema, was mich natürlich auch persönlich sehr stark interessiert. Aber wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, wir haben schon wieder eine sportliche Sendung hingelegt, möchte ich mal sagen. Und wie ihr es von uns gewohnt seid, haben wir die Stunde locker überschritten. Das war überhaupt kein Problem, schaffen wir gerne immer für euch. Für all die mit großer Ausdauer, die es geschafft haben, bis hierhin dran zu bleiben, erstmal ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut und sage vielen Dank. Und natürlich auch mein großer Dank wieder an dich, Yusuf, weil es doch einfach toll ist immer. Ich merke es auch, in diesem Austausch, was dann für kreative Ideen entstehen, die man vorher so gar nicht hatte, ist halt doch einfach was anderes als jetzt einfach nur die News zu berichten, die es gibt, sondern da entspinnen sich dann eben ganz neue und spannende Ideen daraus. Also hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich persönlich verabschiede mich an dieser Stelle schon mal und ja, sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Freue mich auf euch. Bis dann und tschüss.
Ja, danke schön. Ja, ich kann Ihnen nur zurückgeben, der Austausch mit dir ist einfach immer sehr, sehr, sehr kreativ. Sonst wären wir nicht auf diese Gedanken jetzt gekommen. Danke auch an alle, die es bisher geschafft haben. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinkommt. Und gerne könnt ihr uns auch bewerten, positiv, negativ, natürlich am liebsten mit 5 Sternen. Aber einfach jede Art von Feedback ist gut. Ihr könnt mich auch gern auf oder den Christian auf LinkedIn anschreiben. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.